Ja, da spielen alle mit allen, Männer mit Frauen. Natürlich geht's ums Roulette und um die Liebe. Es spielt in einem fiktiven deutschen Kurort namens Roulettenburg. Mhm. Da hat sich eine internationale Gesellschaft versammelt. Ein schwer verschuldeter russischer General und seine Familie stehen im Zentrum. Ein etwas trotteliger Herr, der aber noch über eine imposante Erscheinung verfügt. Er lässt sich ausnehmen von einer französischen Kurtisane. Das Geld wird knapp und die einzige Hoffnung ist schließlich die gelähmte Erbtante im fernen Russland. Stündlich erwartet man endlich ihren Tod, der die finanzielle Rettung wäre, aber dieser Tod lässt auf sich warten. Mhm. Hauptfigur und Ich-Erzähler ist ein junger Adliger namens Alexei Iwanowitsch, ein gereizter, überspannter Mensch, wir sind ja schließlich bei Dostojewski. Er liebt die schöne Tochter des Generals, wird von ihr aber furchtbar hingehalten, sie spielt mit ihm, fordert ihn auf zu exzentrischen Verhaltensweisen, er soll da einen deutschen Baron beleidigen und so weiter. Also das bringt viel nervöse Unruhe in die Gesellschaft.
Sie haben mir vorab erzählt, der Spieler sei der einzige Roman Dostojewskis, der nicht in Russland spiele. Weiß man warum? Wollte er darstellen, wie Russen im Ausland auftreten, wie sie wirken?
Genau, das war in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ein großes Thema. Hunderttausende von Russen reisten in der Welt herum. Turgenev hat das Thema des Auslandsrussen im Roman Rauch behandelt. Dieser Roman hier, der Spieler, spielt auf den letzten 30 Seiten in Paris. Aber der Slavophile Dostojewski, der sich ja von der russischen Seele geradezu weltheilende Kräfte versprach, der zeigt den internationalen Existenzen, die so zwischen den Kurorten und Metropolen rumreisen, doch in einem sehr satirischen Licht. Also das sind alles entwurzelte, dekadente Figuren.
Hm. Kommt denn irgendwann auch die alte Dame, von der Sie erzählt haben, auf deren Erbe alle warten?
Ja, das ist wirklich grandios in dem Buch. Das sind 50 Seiten, die wirklich bester Dostojewski sind. Unversehens tritt die Totgesagte mit dem Zug in Roulettenburg ein und stülpt die Verhältnisse um zu ihrer draufgängerischen Lebenskraft, gesellt sich eine Portion Altersstarrsinn, sofort will sie an den Roulette-Tisch und in kurzer Zeit verliert sie den größten Teil ihres Vermögens in so einem hemmungslosen Crescendo der Spielleidenschaft. Die Angehörigen stehen natürlich fassungslos daneben, alle Pläne werden zu Schanden, die Panik der voreiligen Erbengesellschaft, also das wird als boshafte Komödie inszeniert, das sind große Passagen. Übrigens, auch Alexei ist dem Spiel verfallen, wie bekanntlich Dostojewski ja auch. Er gewinnt in so einer unwahrscheinlichen Glücksserie einen Haufen Geld. Das reicht er dann seiner angebeteten Polina da. Die hat ihm inzwischen auch ihre Liebe gestanden. Alles könnte gut werden, aber Polina schwört ihm gerade jetzt, dass er einer Leidenschaft verfallen ist, die größer ist als die Liebe, und sie wendet sich von ihm ab. Also die psychische Zerrüttung durch die Spielsucht, das wird meisterhaft beschrieben. Dostojewski zeigt, wie gerade die Euphorie der Gewinne die psychologische Voraussetzung dann für umso größere Verluste ist. Also das kann einfach psychische Ausnahmezustände.
Und wer sich so ein bisschen reinliest in das Leben Dostojewskis, der lernt dort auch, dass er selbst einmal in Wiesbaden seine Reisekasse verspielt hat. Können wir also davon ausgehen, dass nicht nur das Spielen, sondern auch die Liebesromanzen im Roman autobiografische Züge tragen?
Genau, also auch die Liebe ist ein Glücksspiel in diesem Roman und man kann da so, glaube ich, manchen autobiografischen Zug entdecken. Dostojewski hatte gerade damals die gescheiterte Ehe mit seiner ersten Frau und eine höchst aufreibende Affäre mit Polina Soslova zu verarbeiten und er diktierte den Spieler unter höchstem Zeitdruck einer jungen Frau, die er dann heiratete. Also da war erotisch einiges im Gange und im Roman kann man dann wohl nicht zufällig eine ans geradezu sadomasochistische Grenzen der Psychologie der Geschlechter wiederentdecken, also so eine riskante Zündelei mit Gefühlen, da ist viel Rivalität und Eifersucht, eine Erotik der Exzentrizität könnte man sagen, auch wenn sich das Ganze natürlich aus heutigen Maßstäben immer noch sehr dezent liest.
Nun ist der Spieler schon lange auch in Deutschland als Übersetzung zu kriegen. Jetzt gibt's aber eine neue von Svetlana Geier, um die geht es hier und die gilt als Abschluss ihrer großen Dostojewski-Übersetzungsarbeit. Was ist denn neu an der Art, wie sie den Spieler übersetzt hat?
Ja, die klassischen Übersetzungen, die ja auch in Deutschland ungeheuer wirkungsmächtig wurden, die haben so eine Glätte, die wenig eigentlich mit diesem rauen Duktus des originalen Dostojewski zu tun hat. Da wurde so einiges aufpoliert und Svetlana Geiers Übersetzungen wollen nun auch vor allem gegen dieses traditionelle, pathetisch-religiöse Bild des Autors, dessen Modernität herausarbeiten. Wir wissen ja, aus Schuld und Sühne wurde zum Beispiel Verbrechen und Strafe. Nun ist natürlich so, dass die Erlösungssehnsucht bei Dostojewski eine ganz große Rolle spielt, aber seine Romane schildern ja durchaus kein gottesfürchtiges, sondern eher fast ein sadistisches Universum voller Zweifel und Verzweiflung. Die Figuren, die verwickeln sich immer in verbale Gefechte. Das ist ein einziges Gesprudel der Meinungen und Selbstentblößungen. Und diese Nervosität, die soll nicht wirklich in einem Ton zur Ruhe kommen, der inzwischen eben häufig wie ein Großvaterton klingt. Und zudem kommt es, dass es bei Dostojewski selten so einen objektiven, autorialen Erzähler gibt. Es ist immer perspektivisch bestimmte Figurenrede. Immer redet sich da jemand die Rage von der Seele. Und Svetlana Geier nimmt Dostojewski da beim Wort. Sie arbeitet dieses Stimmentheater plastisch heraus. Inhaltlich sind das oft die gleichen Fakten, aber es liest sich eben in der neuen Übersetzung dynamischer, pointierter. Es ist dem mündlichen Erzählen oft näher. Da gibt es elliptische, also grammatisch unvollständige Sätze. Da fehlen Verben. Kennzeichnet auch, dass sie oft wechselt von der Gegenwart in die Vergangenheit und umgekehrt. Das ist in den alten Übersetzungen meist angeglichen. Da ist alles im Imperfekt erzählt. Also dynamischer. Und man kann sagen, da wurde nicht ein alter Text geliftet, sondern jetzt haben wir den Dostojewski offenbar in der Frische, die ihm zukommt.